Zack, und schon ist wieder eine neue Folge vom Zweiblock online verfügbar und abgedreht mit welchen Themen heute, Erich?
News, erste Google Core Update im Juli 2025. Um was ist dort gegangen? Dann reden wir über Agentic Web, ChatGPT Agent und Komet Browser von Perplexity, bevor wir dann in KI-Schnittstelle MCP reinspringen und erklären, was das ist und wie wir die einsetzen. Und dann gibt es noch One More Thing.
Also dranbleiben. Herzlich willkommen zu der achten Ausgabe vom Zweiblock.com und heute haben wir wieder ganz spannende Sachen, die wir euch erzählen wollen. Aber zuerst natürlich wie immer der Hinweis, denkt daran, liken, kommentieren, das gehört einfach dazu. Und natürlich auch teilen dürft ihr es für eure Freunde, damit auch die über unsere News immer im Bild sind. Und genau. Ja, News ist gleich gerade das Stichwort.
Ja, legen wir
doch gerade los. Ich würde sagen, der Google Core Update ist sicher etwas, was sehr spannend ist, gerade am Anfang. Seit Ende Juni läuft bei Google ein Core-Update, das eigentlich jetzt per Ende Juli abgeschlossen ist. Und ja, was ist eigentlich dort los? Weil zwei Drittel von diesen Webmaster, hört man so munkeln, sollen gar nicht mehr so scharf sein auf die Google-Updates. Und was ist da los? Erzähl uns doch das einmal.
Ja, das ist auch wieder ein LinkedIn-Post, den ich gesehen habe. Nicht repräsentative Umfrage von SEO Südwest unter ein paar Leuten, die am Web unterwegs sind. Und die haben dort herausgefunden, dass die Leute so Update-müde sind bezüglich den Core-Updates oder generell Updates. Und das kommt vor allem von hier davon, weil so viele Updates stattfinden und dann planen die Leute eher längerfristig planen und längerfristig auf Qualität Fokus geben und nicht bei jedem Update gerade in operative Hektik ausbrechen, wo sie die Updates noch hätten einführen, obwohl es die zum Teil relativ wichtige Änderungen mit sich bringen.
Ich habe das auch beobachtet. Ich mache ja viele Gespräche mit unseren Kunden und schaue eigentlich auch immer ein bisschen in Semrush Systrix rein, bewerten das ein bisschen bewerten. Und was mir dort auch aufgefallen ist, für gewisse hat das wirklich zu einer Änderung geführt. Aber erzähl mal, was sind denn so die wichtigsten Änderungen jetzt vom letzten Core-Update?
Ja, also die den Podcast schon länger mitgelost haben und schon mehrere Episoden gelost haben, für die wird das wahrscheinlich wieder das Gleiche sein, wie wir immer erzählen. Das erste ist die Bewertung von Expertise und Autorität. Dort ist der Algorithmus updated worden, dass der Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauen besser erkennt. Dann die Contentqualität wird stärker priorisiert. Also einzigartiger, ausführlicher Content wird automatisch generiertem Content vorgezogen und auch höher priorisiert. Dann soll die User Experience stärker beurteilt werden oder stärker gewichtet werden, vor allem auf Mobile, also Mobile First, da haben wir auch schon mal drüber geredet in einer Podcast-Episode. Und dann, dass zeitentechnisch super programmiert ist, dort reden wir wieder von strukturierten Daten und dass die aktuelle Standards verwendet.
Sehr spannend, die vier Punkte, die hier wieder ins Feld geführt werden. Es ist immer schon ein bisschen repetitiv ein ähnliches Thema. Sie justieren eigentlich dort nach, so wie es aussieht. Ich habe auch gesehen, bei einem kommt ein extremer Einbruch. Haben wir dann auch geschrieben, hey, was ist da los? Was haben wir geändert? Was sind aus deiner Sicht die Branche, die es am härtesten getroffen hat?
Also Branche, es ist nicht unbedingt Branche, aber es gibt ja die Kategorie Your Money, Your Life. Das sind vor allem Seiten, die mit Gesundheit zu tun haben, die mit Finanzen zu tun haben, also wo der Person, die Informationen sucht, kann Schaden beifügen, finanzieller Art und Weise oder gesundheitlicher Art und Weise. Die sind vor allem betroffen gewesen mit dem Update. Und solche, die halt einfach rein KI-generierte Inhalte haben, die sind auch extrem stark betroffen gewesen. Dort hat es Rückgänge gegeben, die gemäss dem, was ich gefunden habe, bis zu 30% gewesen sind. Was man auch gesehen hat, ist, so die Volatilität, also die Veränderungen sind extrem schwankend gewesen. Sie können sehen, dass seit einem Tag oder zwei Tagen besser beurteilt worden ist, bewertet worden ist und dann wieder eingebrochen ist, dann ist es wieder besser geworden und wieder eingebrochen. Es sieht so aus, wie Google dort auch noch Feinjustierungen auf dem Weg gemacht hat von dem ganzen Update.
Jetzt, ich meine, heute tut ja jeder KI-Unterstützung nutzen, um Text veredeln, besser SEO-optimiert zu schreiben. Also, wenn ich jetzt einen Text schreibe heute, ist ja das so, dass ich den vielleicht noch durch KI durchlasse und sage, hey, machen wir noch eine SEO-optimierte Variante. Ist jetzt das für Google einfach gerade per se ein KI-generierter Text? Oder will ich ja den Inhalt von mir bringen?
Also es gibt ja dort so Seiten, auf der einen Seite, wo ich Text durchlasse, um ihn menschlich zu machen, wo probiert zu erkennen, was dort drin KI generiert ist. Und auf der anderen Seite gibt es Seiten, die beurteilen, ob jetzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Text mit KI generiert worden ist oder nicht. Ich glaube, dort der gute Mix macht es aus. Also man kann KI als Tool nehmen, das einem unterstützt bei der Generierung, so mal die Struktur macht vom Text oder die Basis legt. Und nachher muss man aber reingehen und dann noch hat dann entsprechend aufwerten mit der eigenen Expertise, die man hat.
Sehr gut, also vielleicht ist das auch mal ein Thema, dass wir über die KI-Generierung reden in der nächsten Folge. Was sollen denn die Unternehmen jetzt unternehmen, dass sie jetzt nach so einem Update, wenn sie jetzt auch einen Taucher erleiden, was können sie machen, dass sie nachher wieder gut dastehen? Also wie sollen sie vorgehen?
Ja, also Expertise zeigen, das heisst, wer hat die Inhalte erstellt, strukturiert die Daten vom Autor als Beispiel. Dann ein zweites Thema dort sind sicher Backlinks, dass man an den Backlinks muss schaffen, damit die Autorität aufgebracht wird. Also wirklich vertrauenswürdige Seiten, je vertrauenswürdiger als die sind, desto mehr Autorität kommt man selber über, wenn die verlinkt werden. Dann strukturiert die Daten und der Website-Code. Also der Code, wie die Seite programmiert ist, auf Form anbringen und in Ordnung bringen. Gerade bei den strukturierten Daten, wenn ich eine Seite anschaue, dann sehe ich dort immer wieder, dass das nicht super gepflegt ist oder nicht alle strukturierten Daten vorhanden sind, die relevant sind. KI-Content haben wir gerade darüber geredet. Also unterstützend einsetzen und selber noch anreichern oder optimieren, korrigieren. Und das letzte Core Web Vitals anschauen. Also wie schnell laden die Seiten, wie ist die Performance von der Seite, wann werden die letzten Elemente angezeigt, die der User sieht und so. Da können wir vielleicht auch mal im Detail noch reingehen in einer weiteren Folge drin, was die Core Web Vitals sind, weil die tauchen immer wieder auf und da vor allem Fokus Mobile, also auf Mobile anschauen.
Gerade für Core Web Vitals haben wir ja ein Typo3-Modul, das sogar jede Nacht aufzeichnet, wie mein PageSpeed ist. Und dort sieht man eben auch immer schön, wenn auch der Core Web Vitals geschafft wird seit der Google, dass mein Ranking taucht oder steigt oder was auch immer. Und dann ist ja nicht das Frontend kaputt gegangen, sondern sie hat die Messmethode geändert und ich kann wieder auf das reagieren. Mhm. Jawohl, sicher ein spannendes Thema. Kommen wir zu der News 2 Agentic Web. Da geht es darum, Chat Agent und Komet Browser, was hat das auf sich? Der Agentic Web, das nimmt total Fahrt auf und wir haben auch schon viel über Chat, GPT und Co. geredet. OpenAI hat sein ChatGPT Agent vorgestellt und Perplexity hat den Komet Browser vorgestellt. Jetzt würde uns natürlich interessieren, Erich, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Agent und dem Browser?
Ja. ChatGPT Agent ist letzte Woche vorgestellt worden. Das ist innerhalb von ChatGPT eine Funktionalität, wo ein Agent einen Webbrowser aufmacht und dort drinnen noch hat die Aufgaben erledigen. Das heisst, ich kann ihm sagen, kauf mir ein Produkt oder recherchiere mir eine Webseite oder eine Reise als Beispiel, das ich machen möchte oder recherchiere mir zu einem gewissen Thema. Und ChatGPT tut dann innerhalb des Browsers die Aufgaben erledigen. Ja, kann dort eine Aufgabe übernehmen, wie Reisen recherchieren oder etwas kaufen in einem Shop drinnen, kann aber auch in einem Backend in Tasks übernehmen und die erledigen.
Das im Vergleich zum Komet-Browser von Perplexity, der eine komplette neue Art von Surfen bietet, würde ich jetzt mal sagen, Erich. Du hast ja das letzte Woche können testen. Genau. Das ist ein Unterschied.
Ich hatte dort einen, so einen Beta, Closed-Beta-Zugangscode und habe das dann ausprobiert. Beim Komet-Browser ist es so, da bin ich nicht innerhalb von Perplexity und innerhalb von Perplexity von dem KI-Assistent werden die Aufgabe erledigt, sondern das ist ein Browser und ich auf der Seite das Komet-Eingabefenster, wo der KI-Assistent drinnen erscheint. Und der tut nachher die Seiten auswerten, die ich aktuell gerade anschaue als Beispiel und kann sagen, fass mir die Seiten zusammen. Ich habe auch auf einen Online-Shop gehen. Das war ein Beispiel, das ich gemacht habe mit dem Hike-Online-Shop, den wir haben. habe ich gesagt, suche ich mir einen Trekking-Schuh, wasserdicht, meiner Schuhgröße, mit einem Preis unter 200 Franken und kaufe den. Und der Komet-Browser hat nachher die Aufgabe ausgeführt, hat einen Artikel recherchiert, ist ein spannendes Gerät gewesen. Zuerst hat er probiert über die Suche rüber, dann hat nicht gerade die Ergebnisse gefunden, die er gesucht hat. Dann hat er die Navigation aufgemacht, ist über die Navigation übergegangen und hat so dann durch die Listerpages durchgehangelt, bis er ein Produkt gefunden hat. Also ist interessant zum Zuschauen gewesen. Ein zweites Beispiel, das ich gemacht habe, war, ich habe mit dem Typo 3 Backend auf einer Testseite drauf gesagt, du bitte eine Seite umbenennen, und auch das hat wunderbar funktioniert, ohne dass das Ding irgendwie etwas kennt hat von dem, was wir gemacht haben.
Also direkt im Perplexity, du bist eingeloggt im Backend von Typo 3 und er hat eigentlich für dich geklickt.
Genau, ich habe einfach gesagt, benenne die Seite mit dem Titel XY in einen neuen Titel um und speichere das wieder ab, und das hat er einwandfrei gemacht. Also alle die, die so mit Makro-Tools zur Automatisierung von Windows geschafft haben oder das mal probiert haben oder Testautomatisierung gemacht haben, die wissen, wie mühsam das ist, wenn irgendwie im Frontend nur etwas Kleines im Code ändert, der Button ein bisschen verschoben ist, das Fenster ein bisschen kleiner ist, je nachdem, dann funktioniert nichts mehr und ich muss alles anpassen und habe eine riesen Übung. Und da sage ich dem Ding einfach, mach mal das, der erkennt alles, weiss wo klicken, alles einwandfrei, das hat super und notlos funktioniert.
Und du gehörst zu dem kleinen Kreis von Beta-Tester.
Genau.
Das musst du mir dann mal erzählen, wie du dazugekommen bist. Aber das verraten wir jetzt nicht.
Ja gut, ich kann das sagen. Also da sage ich auch Dankeschön. Das war über K-Impact, über einen Verband.
Okay.
Ich habe geschrieben, ich habe einen Zugang und ich habe noch zusätzliche Zugangscode. Dann habe ich dem geschrieben und dann so einen Code bekommen.
Also danke an dieser Stelle natürlich für das. Ja, da tun wir natürlich gerne Credit aussprechen. Jetzt OpenAI soll angeblich ja auch einen eigenen Browser planen. Ja. Was hat das auf sich? Hast du dort noch mehr Informationen
dazu? Ja, also da gibt es einen Reuters-Bericht, wo nennt, dass OpenAI scheinbar in den nächsten Wochen wird auch Browser veröffentlichen, wo ich davon ausgehe, wo eine ähnliche Funktionalität hat wie jetzt der Komet-Browser. Also ich habe schon mal so etwas gehabt, DIA heisst der Browser. Also momentan schiessen Browser aus dem Boden mit KI-Funktionalität. DIA, und der hat aber nicht können, der hat zwar die Seiten können zusammenfassen, aber ist nicht agentic gewesen, also hat die Seiten nicht können steuern. Der hat nur den Text können lesen und dort damit etwas noch hat er dann anfangen.
Mir kommt es so vor wie vor etwa 25 Jahren, wo es um den Browser kam.
Netscape.
Und wie sie alle heissen.
Internet Explorer.
Es geht jetzt wieder los von vorne. Eigentlich mit den ganzen Sachen. Könnte auch gefährlich werden für eigentlich den Hauptbrowser oder den meistgenutzten Browser von Google, der Chrome. Was sind denn jetzt nochmal zusammengefasst die Hauptfunktionen vom Perplexity-Browser? Ja. Weil auf den müssen wir uns vielleicht einmal fokussieren in Zukunft, bevor dann OpenAI auch noch mit dem Browser kommt.
Es sieht so aus, wie es in die Richtung geht, mit allem, was momentan am Browser aufpoppt, mit KI-Funktionalität. Also ich habe eine Suchliste auf der Seite, wo ich Aufgaben reinschreiben kann, die zum Content passen in der Seite drinnen oder aber auch unabhängig sind. Kommen dann kontextbezogene Antworten über zum Seiteninhalt, wenn ich mich dort darauf referenziere. Ich kann automatisiert Zusammenfassungen machen von solchen Seiten, also ich sehe gerade, was da drauf ist. Und ich kann komplexe Aufgaben, wie ich das vorher geschildert habe, etwas kaufen, Restaurantbuchung machen, etwas recherchieren, in Auftrag geben, und dann führt das noch dort im Browserfenster aus.
Spannend wird es ja, wir haben in den letzten 10 Jahren alles dran gesetzt mit Captchas und Honeypots. Genau. Haben wir alle Bots ausgeschlossen, damit ja nicht irgendwie ein Mail ankommt bei den Leuten, wo durch ein automatisch generiertes System funktioniert hat. Und jetzt kommt eben so Perplexity, wo ja bei deinem Hike-Beispiel von unserem Kunden Hike.ch, tolle Outdoor-Produkte übrigens, muss ich da mal gesagt haben, wo du dort automatische Schuhe gebucht hast und bist ja eigentlich nur genau bis dorthin gekommen, wo dann hast du sie einloggen oder eben wo man dann abgestoppt hat, oder? Also da erwartet man in Zukunft auch einen kompletten Umbau von einem Checkout, dass wir dann erkennen, aha, das ist Perplexity oder das ist OpenAI, die kommt, und die müssen wir dann durchlassen und alle Russen und Chinesen müssen wir dann blockieren.
Ja, und dort weiss man auch, also wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass Google auch dran ist, direkt in der Suche ihnen so etwas einzubauen. Dort sieht es aber aktuell so aus, gemäss den Infos, die ich habe und was ich gesehen habe, dass dort aber über ein Interface läuft. Also wenn ich dann den Artikel in den Warenkorb lege, dann kommuniziert Google mit dem Online-Shop und leitet Artikel im Online-Shop in den Warenkorb rein und tut nachher den Checkout eigentlich beim Shop machen.
Also, und nicht wie Perplexity, ja, wo direkt
nicht, wo der Browser das alles klickt, bedient, sondern das läuft dann wirklich via Schnittstellen mit dem Shop.
Sehe ich Maus umfahren dann wie Perplexity?
Nein, das siehst du nicht, aber du siehst einfach wie Zeitenlagen und
aber es gibt ändert coole Kommentare auf der rechten Seite.
Ja, du siehst genau, was er überlegt. Eben, ich habe jetzt gesucht, habe nicht gefunden, gehe jetzt über die Navigation. Du siehst genau, welche Schritte das er dort macht.
Und cool. Wo sind die Sicherheitsbedenken von dem Ganzen? Also das wird ja dann gerade die Tür und Tor öffnen für ganze Haufen Probleme, die dann da auf uns zukommen.
Ja, und dort haben beide gesagt, dass sie dort eine entsprechende Massnahmen getroffen haben, insbesondere für Prompt-Injections. Bei Comet ist natürlich das spezielle Fall. Ich gehe davon aus, das ist einer der Gründe, warum man OpenAI da mit dem ChatGPT-Agent das mal so realisiert hat und noch nicht mit einem Browser kommt. Aus Sicherheitsgründen, weil bei Comet kann natürlich voll mitlesen, auch alles andere, was ich surfe und was ich mache. Aber die haben beide gesagt, sie haben dort Massnahmen getroffen, damit es keine Prompt-Injections gemacht werden können und es nicht missbraucht werden
kann. Google liest auch mit, also ja. Von dem her liest einfach jetzt also ein anderer mit. Also
am Schluss liest Server mit, wo
Daten liest immer mit. Fräse. Also wir haben verschiedene Links für euch in unserer Shownote drin, Informationen zu den zwei verschiedenen Arten von Browser und Agents. Schaut euch das an, leider haben wir keine Codes mehr, um euch schicken für die Beta von Perplexity, aber damit haben wir auch unsere News für heute wieder abgeschlossen und widmen uns jetzt unserem Hauptthema MCP in Typo 3. Hast du eigentlich schon mal etwas gehört von dem Model Context Protocol? Wie sieht das aus?
Ja, das ist etwas, das extrem viel Potenzial hat. Also insbesondere bei so täglichen wiederkehrenden Aufgaben, die man machen oder wo die Bedienung von Applikationen vereinfachen. Das entlastet vor allem jetzt gerade im CMS-Bereich, wo man noch spezifisch anschauen kann. Die Redakteure natürlich, dass die gerade die Redakteure, die nebendran noch andere Aufgaben haben und nicht nur sich um die Webseite kümmern, sondern das ab und zu mal machen, als das für die Bedienungen stark vereinfachen.
Ja, das machen eigentlich alle IT-Leiter oder CMOs, die haben nebendran immer noch ganze Haufen zu tun. Und die Webseite muss immer noch so zu oben zwischen 5 und 7 basieren. Mhm. Also für die ist das sicher etwas, weil sie immer auf der Suche sind nach effizienter Arbeit. Und da ist natürlich KI sinnvoll, wenn man es am richtigen Ort einsetzt oder bestehende Systeme kann integrieren kann. Die MCP-Lösung von uns ist natürlich dann dort sehr perfekt. Vielleicht wirst du jetzt uns noch kurz erklären, was Model Context Protocol überhaupt ist, um mal verstehen, wie können wir denn mit Typo 3 den CMOs und IT-Leiter helfen?
Also das Model Context Protocol ist ein standardisiertes Protokoll, also eine Schnittstelle, wie auf Applikationen zugegriffen werden kann. Und das regelt die Kommunikation zwischen einem KI-Assistent und einer Applikation, also zwischen einer KI und einer Anwendung. Und die KI kann dann kontextbezogene Aufgaben an die Anwendung schicken, an die Applikation, und kommt noch dann die Antwort zurück über, wenn das erledigt ist, was gemacht werden
konnte. Also ist eigentlich, MCP ist auf eine Art vereinfacht erklärt, es ist eine Brücke zwischen der künstlichen Intelligenz und deinen Daten.
Genau. Also nicht nur Daten, sondern auch zwischen der Applikationslogik. Also man kann sich das im Detail so vorstellen, ich gebe ein, ich möchte, wenn ich das Beispiel mit dem Comet-Browser vorher gesagt habe, wo das direkt im Browser rein gemacht hat, kann ich der KI sagen, gang ins Typo 3 rein und ändere dort den Titel von einer Seite. Dann hat KI hinter da verschiedene MCP-Server. Also die KI ist der Client und ich habe verschiedene MCP-Server. Und die KI geht dann dort fragen, hey, erzähl mal, was könntest du, was könntest du, was könntest du. Dann kommt die Antwort zurück. Basierend auf dem weiss die KI dann, aha, das Erste, da gibt es eine Funktion, die kann suchen. Okay, such mal die Seite mit dem Titel. Dann gibt es dort drinnen eine Funktion, die kann den Titel editieren. Und KI macht das alles selbstständig. Also das ist nicht mehr wie heute, wo ich eine Schnittstelle habe und muss genau verstehen, was ist die Anfrage und was ist die Antwort, was zurückkommt und welche Daten muss ich schicken und welche kommen zurück. Sondern KI fragt das selber ab, kriegt die Antwort, was das Ding machen kann und gibt das nachher dann dort in Auftrag und lässt das dort ausführen. Das ist etwa so, wie das MCP funktioniert.
Tönt so in der Erklärung extrem mächtig. Aber es tönt auch noch, dass es das sehr vereinfacht, weil die Logik ja hinten dran eigentlich die komplexen Ketten verbindet. Was wäre jetzt so ein typischer Anwendungsfall von dem Modul, das wir jetzt hier gebaut haben, Typo 3? Wie würde man das jetzt nutzen? Oder wie denken wir, sollte man das nutzen?
Ja, also ein Beispiel wäre, was wir machen können, ist, ich kann der KI sagen, optimiere alle Meta-Descriptions von allen Seiten, die in einem bestimmten Seitenbaum drin sind. Und KI geht dann und tut selber auswerten, was der Inhalt der Seiten ist, schreibt die Meta-Description, speichert das ab, geht zur nächsten Seite und macht das noch dort und schafft das so durch. Also ohne, also ich muss wissen, ich muss es hier auf Editieren klicken im Backend, dann muss ich irgendwie die Meta-Description schreiben, reinschreiben, speichern, zu der nächsten Seite gehen, wie die Seite aufmachen, sondern ich kann einfach den KI das in einem Auftrag mitteilen und die führt das nachher dann so aus.
Und ich kann es kontrollieren und entscheiden, genau, was
also
ich noch will editieren.
Je nachdem, wie das gebaut ist, kann ich dort Schwellen einbauen, die heissen, du mir zuerst den Vorschlag zeigen und dann sage ich, ja, ist gut oder nicht gut, schreibe nochmal neu. Das kann man so dort umsetzen, ja. Ohne dass das programmiert ist, sondern einfach indem ich der KI das erkläre und sie führt das noch so aus.
Ist also extrem einfach, eine grosse Zeitersparnis. Wir haben ja schon mal ein KI oder ein AI-Tool für Typo 3 vor MCP entwickelt, wo auch schon damit umgehen konnten, wo wir schon vorgefertigte Prompts hinterlegt haben, wo ich meine Tonalität in der Schreibart und Weise schon hinterlegt habe. Und mit MCP können wir natürlich das gerade nochmal toppen und nochmal steigern durch die repetitive Arbeit. Also eben, wie du sagst, gib mir alle leeren Title Tags aus und fülle dort mal etwas ein mit meiner Tonalität, wo ich normalerweise meine Title Tags generiere. Jetzt würde mich natürlich an dieser Stelle noch interessieren, Erich, wie gehen wir jetzt um, wenn wir eine Typo 3 Seite haben mit mehreren Sprachen? Ist das dann auch kein Problem?
Also was ich vielleicht muss sagen, das MCP, das kann das nicht einfach out of the box. Das ist nicht Magic und das funktioniert, sondern hinter dran muss das auch entsprechend konfiguriert und entwickelt werden, damit das MCP die Funktionen zur Verfügung stellt und das noch hat, kann gemacht werden. Also ein Beispiel dort wäre eben so Übersetzungsmanagement noch, das ist auch so ein Paradebeispiel, wo wir noch per DeepL als Dienst ansprechen über MCP, wo das so konfiguriert ist, dass dort noch die Übersetzungen reingeholt werden.
Also so ein Dreischeibensystem, wie funktioniert jetzt die Integration im Detail genau bei uns?
Ja, aufgrund von der Konfiguration, wenn ich das gesagt habe, wissen wir, welche Felder als relevant sind und man kann übersetzen. Und wir können dort dann auch Zielspruch auswählen und der AI-Assistent sendet das jetzt eben in diesem Beispiel an DeepL über und die Übersetzung kommt zurück und führt das nachher dann ein. Was der Vorteil dort ist, ist die ganzen Formatierungen und so weiter, Links, die in dem Text drin sind, die bleiben erhalten und nicht wie so bei so einer Copy-Paste-Übersetzungsaktion, wo die je nachdem dann überschrieben werden oder nicht mehr stimmen.
Also das heisst in Zukunft, der Redakteur definiert sein Setting, das er jetzt gerade will, daran arbeiten und übergibt eigentlich den Auftrag in der KI-Assistenz und die tut dann eben entsprechend die Arbeiten mit MCP ausführen und kann nachher dementsprechend die Abgearbeiteten quittieren und in dieser Zeit kann der Marketingleiter oder der IT-Leiter noch schnell ein paar Telefon machen oder sonstige Jobs machen. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, Erich, wie sieht das denn mit SEO-Optimierung aus? Du hast vorhin schon gesagt, Title-Tag, Description-Tag, auch kein Problem.
Ja, das geht mit diesen Feldern natürlich genau gleich. Ich habe dort dann auch Alt-Text verbildet. Das ist auch so ein Klassiker, wenn man Webseiten anschaut. Die sind meistens nicht ausgefüllt. Dort vergibt man sich etwas bei der Bildoptimierung, weil gerade in Shops drin, als Beispiel, gehen viele Leute über Bildersuche suchen und verwenden Treffer, die dann dort sind, so als wie ein Produkt Liste, um das Produkt auszuwählen. Wir können Alttext verbilden, wie gesagt, Überschriften, Slug, das sind die Namen von der Seiten, die verwendet werden, also die in der URL drinnen erscheinen. Das kann alles KI analysieren, den Seitenkontext anschauen und dann entsprechend abfüllen. Und wir haben dann aufgrund von dem konsistente Text mit konsistenten Keywords, die dort drauf passen.
Jetzt, wir haben es ja auf eine geschlossene Client-Server-Architektur bei unserem Modul entschieden, wo wir entwickelt haben für Typo 3. Kannst du vielleicht auch noch sagen, warum haben wir das gemacht? Was ist dort die technische Umsetzung? Was sind die Gedanken dahinter? Ja.
Also die Gründe, warum wir das so gemacht haben, ist Sicherheitsperspektive. Weil wir möchten natürlich nicht, dass irgendjemand mit irgendeinem ChatGPT-Client auf unser Backend zugreift. Darum haben wir das im Backend als Client-Maske einbauen und ich kann dort den Prompt eingeben. Also das geht jetzt nicht über Frontend, Client-Applikation, irgendeinen KI-Assistent, sondern das ist bei uns im Backend einbauen. Damit, aufgrund von dem, weil der Client-Server bei uns in unserer Umgebung miteinander kommuniziert, ist dann die Datenübertragung sicher und die Daten gehen nicht nach Hause. Also das war der Hauptgrund, warum wir das so gelöst haben.
Hat natürlich auch damit zu tun, weil sehr viele von unseren Kunden auch viele Redaktionsmitglieder haben. Du hast dort schon viele User, die dort zugreifen und kannst dann eigentlich mit einem Kanal dort alle bedienen in dem geschlossenen System. Oder heisst jetzt auch, das ist ein extremer Sicherheitsvorteil für unsere Kunden, dass das eben so architektonisch gelöst worden ist?
Ja, also nicht, wie ich es jetzt vorher gesagt habe, nur mit der Kommunikation, sondern wir können natürlich Berechtigungen, die im Backend definiert sind. Also gerade Uni St. Gallen Beispiel, wo wir mal diskutiert haben, wo der Content teilweise von den Instituten separat gepflegt wird und die Leute nicht Zugriff auf andere Content haben, die Berechtigungen können wir so dann auch übernehmen und das MCP kann dann nicht auf Sachen zugreifen, was der User, der am Arbeiten ist, keine Berechtigung drauf hat.
Also wir können dann dort auch alles integrieren, Tokenlösungen und so weiter, die dann da drauf
spielen. Ja, wir loggen das auch und
genau, was
dort gemacht wird.
Ist aber ein anderer Weg als andere MCP-Lösungen, die im Markt erscheinen. Ist das korrekt? Also, wir tun hier ein bisschen restriktiver zumachen für unsere Kunden.
Einerseits
MCP wäre ja offener, oder?
Ja, MCP ist normalerweise offen. Eben, ich kann einen Client nehmen, einen MCP-Server verbinden. Da gibt es ganze Datenbanken und Webseiten, so Kataloge, wo dort drin so MCP-Server aufgelistet sind. Bei uns ist das restriktiv, ist dediziert für das, wo das kann genutzt werden kann. Die anderen Frameworks sind meistens ein bisschen generisch und offen.
Genau. Also fassen wir doch nochmal zusammen, was der, so der konkrete Lösungsbringer ist, das MCP fürs Content Management von morgen.
Ja, also ich kann darüber die Bedienung im Backend vereinfachen. Ich kann darüber Aufgaben, die repetitiv sind oder komplexer sind, die mehrere Schritte sind, kann ich vereinfachen und Redakteure können das in ihrer gewohnten Umgebung machen und trotzdem KI-Funktionalität nutzen, um das zu machen und sparen aufgrund von dem viel Zeit.
Ist also eigentlich sehr beeindruckend, wie das Model-Kontext-Protokoll eigentlich die ganze Content-Management Umgebung revolutioniert, so gesehen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht technologisch mit dem ganzen MCP. Wir sind hier auch ganz frisch dran und sehen hier eine riesige Chance drin. Also denke ich mal, die Technologie wird sich rasant entwickeln.
Ja, da gibt es schon wilde Sachen, die ich schon gesehen habe. Also gesehen, nicht funktionsfähig gesehen habe. Aber Leute, die Sachen kommuniziert haben, was sie so gemacht haben, die extrem wild sind, die andere auch drauf geschaut haben, die daraus kommen und auch gesagt haben, funktioniert. So können verschiedene Sachen miteinander kommunizieren. Aber bei uns jetzt ist vor allem halt die Verbindung vom strukturierten Content Management mit moderner KI, das gibt für Unternehmen und auch für den Redaktor komplett neue Möglichkeiten. Was wichtig ist, wo man so zusammenfasst, was wir vorher gesagt haben, sind halt einfach die richtigen Sicherheitsmaßnahmen, die man treffen muss, die Sicherheitskonzepte, die hinten dran sind. Und bei uns ist das Ganze noch in einer kostengünstigen Open-Source-Lösung integriert und nicht in einer proprietären Umgebung, die dann noch Lizenzkosten kostet, wenn man dann noch KI dranhängt.
Ihr seht also, wenn ihr daran interessiert seid und mehr weit darüber erfahren, dann ist es jetzt höchste Zeit, natürlich mit uns hier in Kontakt zu treten. Da unten ist auch gerade ein Link auf unsere Agenda, damit ihr mit uns einen Demo-Termin zum Beispiel für das MCP vereinbaren könnt, um selber euch auch zu überzeugen von Zeit- und Kostenersparnis und eben auch von dem ganzen Content-Redaktions-Arbeitserleichterungssystem, wo wir hier eigentlich darüber berichten. Ich finde, es ist extrem revolutionierend, auch wenn wir vorhin auch in der News darüber geredet haben, dass KI-Texte analysiert werden. Aber eben, wenn ich hier mit meinem Content arbeiten kann, mit MCP unterstützt, dann spare ich natürlich hier extrem Zeit. Also, könnt ihr das nicht gehen und mit uns Kontakt aufnehmen, um eben das auch mal live zu sehen, wie das ist. Vielleicht tun wir auch noch ein kleines Video hier unten rein, das können wir auch noch machen. Aber es ist unglaublich spannend, unser Hauptthema, wo wir heute über das MCP geredet haben.
Ein bisschen technisch und wieder KI zur Abwechslung.
Aber dann würde ich sagen.
Das ist etwas, was, glaube ich, extrem wichtig und ein Aufwärtstrend ist. Also, das Thema wird definitiv kommen.
Jetzt haben wir über Technik und Entwickeln und Produzieren von Inhalt geredet. Genau. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Wenn man etwas gemacht hat, muss das auch wieder.
SEO.
Reden wir über There's One More Thing. Genau. Wir haben noch ein Tool am Start, das eben, wenn produziert und erarbeitet ist, ist auch immer das Analysieren. Das ist ja das der Kreislauf, den wir drin haben, oder? Muss man auch wieder analysieren, um sich nachher wieder verbessern. Was haben wir heute bei There is One More Thing für ein Tool am Start, das wir heute anschauen? SEO Gets heisst das.
Genau.
Und was kann das Tool?
Ja, das tun wir auch verlinken. SEO Gets ist mir die Woche über den Weg gelaufen. Das ist eine Art ein Dashboard, wo Daten aus der Google Search Konsole besser aufbereiten und mir nachher mit Visualisierungen auch bildlich darstellt, wo muss ich etwas anlängen, um Zeiten optimieren bezüglich SEO. Also welche Inhalte performen und welche Inhalte performen nicht auf meiner Seite drauf und wo muss ich dran gehen.
Gibt es denn auch, wenn ich das so höre mit Visualisieren und so, gibt es denn spezielle Content-Funktionen, wo man das unterstützt?
Ja, das Tool hat zwei Themen drin, wo ich Content und Keywords gruppieren kann. Das eine heisst Content Groups. Dort drin kann ich Seiten zusammenfassen, die zu einem Thema sind. Also, wenn ich in Search Konsole reingehe, nehmen wir jetzt auch, ich bin ein Online-Shop und ich habe Produkte zu der Kategorie Jacke. Dann habe ich einfach jedes einzelne Produkt, das zu der Kategorie Jacke gehört, zwar in der Search-Konsole drin, aber ob übergeordnet die Jacke besser performen oder schlechter performen, sehe ich nicht. Über die Content-Groups in diesem Tool kann ich die URLs zusammenfassen und sehe dann, aha, das Thema Jacke, alle Seiten, die zu Jacke sind, die performen besser. Das Gleiche kann ich auch mit Keywords machen. Das sind sogenannte Topic Clusters, sagen die denen dort drinnen. Also ich kann auf Keyword basiert Inhalt zusammenfassen und kann dann auf einem Topic drauf eine Auswertung machen. Also einmal Seite, einmal Keyword basiert, gruppiert anschauen, geht das ganze Thema auf oder ab, wie verhaltet sich das? Also Impressions, Klicks und so weiter, die ich in der Search-Konsole sehe. Und dann gibt es auch noch ein paar Tools, wo mir Optimierungsvorschläge machen, wo mir sagen, was ich optimieren sollte. Das eine ist, ich sehe, welche Seiten performen über die Seiten weg gut und welche nicht. Und sollte ich somit optimieren. Also ich habe so eine Monatsansicht und sehe, ob die immer gut sind bezüglich Impressions oder bezüglich Klicks über längere Zeit. Und sehe, welche ich dort anlegen muss. Dann sehe ich kannibalisierende Keywords. Das ist auch ganz spannend. Auch alles aus der Search-Konsole raus. Also Keywords, die mit mehreren Seiten ranken. Wenn ich ein Keyword habe und als Treffer in der Google-Trefferliste werden zum Beispiel drei Seiten angezeigt, dann kann das sein, dass die sich gegenseitig Traffic abnehmen. Dann kann ich die drei Seiten gehen und die auf das Keyword optimieren. Sprich, zwei probiere ich natürlich runterzuranken und einer mehr Gewicht geben. Kann so eine Optimierung machen. Dann Keywords, die nicht auf der ersten Seite angezeigt werden. Also ich kann dort sagen, zeig mir alle Keywords von Position 10 bis Position 20. Dann zeigt er mir die Keywords an mit den Seiten, die dazugehören. Dann kann ich dort auch von Einfluss nehmen, weil das sind ja die, die am meisten Potenzial haben, zum Führen kommen, damit ich mehr Klicks kriege. Und last but not least gibt es einen sogenannten Click-Through-Rate-Benchmark. Also welche Keywords performen besser, welche schlechter, basierend auf der Ranking-Funktion. Also dort wird geschaut, im Durchschnitt wissen die, ein Keyword auf der Position hat eine Click-Through-Rate von irgendwie 27%. Dieses Keyword dort auf dieser Position hat 30%, ist besser, oder hat 10%, rankt schlechter im Benchmark zu anderen Keywords.
Klingt gerade so, als das Tool zur richtigen Zeit kommt, weil das würde jetzt eigentlich für den Core-Update von den letzten Wochen ja. eigentlich sehr hilfreich sein, oder?
Genau, da drinnen würde ich sehen, welche Keywords und Seiten, also welche Keywords mehr Sichtbarkeit haben und könnte dann noch reagieren und das optimieren, basierend auf dem.
Bleibt die letzte Frage. Money, money, money. Ja. Was kostet das Tool?
Das Tool ist gratis.
What the
hell? Das kostet nichts. Also das hat so einen SEO-Experten, um sich zu promoten. Wenn ich das verstanden habe, hat das gemacht. Der bezieht Daten über das API von der Google Search Konsole. Also was ich muss machen ist, ich logge mich mit meinem Google-Konto ein, muss sagen, dass das Tool Zugriff darauf hat und dann kommt das Dashboard und ich habe sofort Zugriff auf die ganzen Daten und sehe die dort drinnen. Was auch noch ein Vorteil ist, der riesig ist, in der Search Konsole werden maximal 1000 Ziele angezeigt. Das Tool kann bis zu 50'000 Ziele auswerten und die noch hat er in diesem Dashboard drin darstellen. Das heisst, ich habe viel mehr Informationen und viel mehr Daten zur Verfügung, die ich noch damit arbeiten kann.
Ja, er auch.
Ja. Nein, die Daten, die sind, also er tut nur die Applikation zur Verfügung stellen. Gut. Das ist so wie Lucas Studio, sage ich jetzt, ja. Wo du den Rahmen hast, wo du sagst, ich möchte gerne die Dimensionen und die Metriken reinziehen. Die Daten, die aber noch reinkommen, sieht er nicht. Ah. Das ist rein nur die Applikation, die das zieht, auswertet und dir darstellt.
Sehr gut. Sonst hätte ich gedacht, er hätte ja einen grossen Benefit, ja. wenn er all
Nein,
die Daten
das ist nicht
zusammenziehen
so, ja. Das ist
cool. Also müssen wir ausprobieren. Vor allem ja. alle müssen das ausprobieren, die natürlich auch im Ranking ein bisschen gestreichelt sind mit dem Google ja. Core Update, das wir am Anfang in den News hatten. Und damit sind wir eigentlich schon wieder am Schluss von heute. Wir würden mal sagen, bis nächstes Mal gehen wir wieder mal zum Coiffeur. Also mein Bart ist schon recht lang.
Ja, und, das nächste Mal wird es gerade wieder etwas
länger. Gerade wieder gehen. Also wir machen es wieder schön, damit der Erich seine Haare schön hat und ich meinen genau. Bart wieder gestutzt habe. Und wir sagen wie immer, teilen, liken, kommentieren, was auch immer. Helfen uns, seid dabei, auch beim nächsten Blog, wo wir wieder werden veröffentlichen. Und es bleibt uns nichts anderes als sagen, schön miteinander.
Tschüss zusammen.
Tschüss.